Eine hohe Leuchte in dunkler Zeit. Das soll heute unser Thema sein. Unser Gemeindehaus steht ja in der hohen Leuchte. Und wenn man in Pferden unter den Christen sagt, also ich besuche die Gemeinde Hohe Leuchte oder ich gehe in die Hohe Leuchte, dann wissen alle sofort Bescheid. Man weiß, wo das ist. Und jetzt hat Tanja mich darauf gebracht, doch mal ein bisschen genauer zu gucken, warum das eigentlich Hohe Leuchte heißt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die, die schon lange hier in der Gemeinde sind, die werden das wahrscheinlich wissen. Ich weiß das noch gar nicht lange. Ich lese euch das mal vor, was wir dann im Internet entdeckt haben bei den Pferdener Familienforschern. Die haben nämlich dazu eine Veröffentlichung im Internet aus dem Pferdener Anzeigenblatt, das muss irgendein Vorläufer von der Pferdener Allerzeitung sein oder so, vom 23. Juli 1895, also schon ganz schön alt. Dort heißt es, als es noch keine Eisenbahn und ausgebaute Landstraßen bei Pferden gab, war die Hohe Leuchte den zwischen Bremen und Hannover verkehrenden Leuten ein Orientierungszeichen, wenn sie in Winternächten von Bremen kamen. An der Bremer Chaussee, wo jetzt das Gärtner-Möhlische Haus steht, war früher ein altes zweistöckiges Fachwerkgebäude und das Licht in der oberen Wohnstube abends weithin sichtbar. Dieses Licht gab den fahrenden Leuten die Lage und Entfernung Pferdens an. So ist der Name Hohe Leuchte bis auf den heutigen Tag auch Eigenname des Weges geblieben, der die Bremer Chaussee mit dem Brunnenweg verbindet. Gleichzeitig führt die Hohe Leuchte diejenigen Geschäftsleute, die in unsere Stadt keine Verbindung und Einkehrung zu treffen nötig hatten, außerhalb des Tores an der Stadt vorbei. Also das war noch eine Zeit, in der es Tore gab und Mauern für die Stadt. Der Bürgerpark war noch nicht angepflanzt, den Bahndamm gab es noch nicht und so konnte man weithin sichtbar dieses hohe Haus hier an dieser Stelle sehen und wenn dort oben Licht im Fenster brannte, dann konnte man das eben aus weiter Distanz sehen, eine hohe Leuchte. Und das ist ja irgendwie der Humor Gottes, oder? Oder seine gnädige Vorsehung, dass jetzt gerade an dieser Stelle wiederum eine hohe Leuchte steht, nämlich das Haus Gottes, die Gemeinde Jesu. Und wir wissen natürlich, dass das Gebäude an sich nicht das Haus Gottes und die Gemeinde Jesu ist, sondern dass hier sich die Heiligen in Jesus Christus versammeln und das macht dann diesen Ort und diese Versammlung zur hohen Leuchte. Und die Gemeinde Jesu soll ja genau das sein, eine hohe Leuchte in dunkler Zeit. Und davon schreibt der Apostel Paulus an die Epheser in seinem Brief in Kapitel 5 ab Vers 8. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott, dem Vater, alle Zeit Dank für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, das ist jetzt eine Predigt mit 6 Punkten, also keine Angst, es kommt dann auch irgendwann das Ende. Aber 6 hört sich jetzt so gewaltig an, aber ich hoffe, dass ich es dann etwas kürzer fassen kann. Seid eine hohe Leuchte, indem ihr zu Jesus kommt, indem ihr anders lebt. Seid eine hohe Leuchte, indem ihr die Werke der Finsternis meidet. Seid eine hohe Leuchte, indem ihr die Weisheit liebt, indem ihr die Zeit auskauft und indem ihr zur hohen Leuchte kommt. Seid eine hohe Leuchte, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Paulus gebraucht hier ein Wort, das bedeutet eigentlich umhergehen. Wandelt als Kinder des Lichts, geht umher als Kinder des Lichts. Und damit sagt er, eure Lebensführung soll so sein, dass sie dem Licht des Herrn, dem Licht Jesu entspricht. Führt euer Leben entsprechend dem Licht, durch das ihr erlöst worden seid. Jesus sagt das seinen Jüngern in der Bergpredigt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Lasst sie das Licht sehen, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Die Gemeinde Jesu und jeder einzelne von uns soll eine hohe Leuchte sein. So, dass andere das sehen können. Hey, da leuchtet was, da strahlt was, da leuchtet Jesus durch dich hindurch zu den anderen. Und so wollen wir uns das genauer anschauen, was Paulus jetzt hier meint, gehen Schritt um Schritt durch die Verse durch und wollen uns auf diese Weise von ihm helfen lassen, was es bedeutet, zu leuchten in unserem Alltag, eine hohe Leuchte zu sein, da wo wir sind. Wie werde ich denn eine hohe Leuchte? Seid eine hohe Leuchte, indem ihr zu Jesus kommt. Paulus sagt ja hier im Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Und das ist hier in diesem Brief immer mal wieder der Fall, dass Paulus daran erinnert, früher wart ihr das, jetzt seid ihr das. Und das ist auch für uns ganz gut, uns immer mal wieder daran zu erinnern, dass wir früher ohne Gott waren und jetzt mit Jesus leben dürfen. Und da sagte meine Frau gleich, also Tanja, ja, aber bei mir, da war dieser Übergang gar nicht so deutlich. Bei dir war das so, kann man das dann so deutlich sehen, da weiß man genau, vorher Finsternis, jetzt Licht. Und deswegen sage ich, das gilt für beide Seiten, ja. Der eine so, der andere so. Wichtig ist, dass wir jetzt im Licht leben mit Jesus. Bei den Ephesern war das natürlich ganz deutlich. Das Evangelium kam in eine heidnische Stadt, die komplett gottlos war. Lauter Götzen, ja, aber nicht den lebendigen Gott. In Kapitel 2 heißt es, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt. Tot! Ja, das ist Finsternis. Das ist Dunkelheit. Man ist geistlich gesehen tot, wenn man sein Leben nach eigenen und weltlichen Maßstäben lebt, in der Sünde lebt. Tot, geistlich tot. Auch wenn wir quicklebendig erscheinen, sind wir doch tot. Das ist Finsternis. Oder in Kapitel 2, 11. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart. Also, und dann zählt er auf, ohne Christus, ohne Hoffnung, ohne Gott. Jetzt aber, früher, jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nah geworden durch das Blut Jesu. Und jetzt auch hier im 5. Kapitel, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und jetzt wandelt auch, lebt auch als Kinder des Lichts. Und in der Apostelgeschichte, wo man ja nachlesen kann, wie das Evangelium dann nach Ephesus kommt, da kann man dann diese interessante Geschichte lesen über das, was in Ephesus so abging. Apostelgeschichte 19. Ich habe euch das hier mit einem Bild auch vorne angeschlagen. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen auf 50.000 Silbergroschen, also ein Vermögen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Die Leute waren tief in okkulte Sünden, in Esoterik und Okkultismus verstrickt. Und so verstrickt, dass sie sich selber aus dieser Dunkelheit nicht befreien konnten. Und dann ist ihnen Jesus begegnet und das hat sie frei gemacht von diesen okkulten Sünden. Und sie waren versklavt an verschiedene Götzen. Geld, Sex, Macht, Lüge, Streit. Kann man ganz viel lesen, Kapitel 4, Kapitel 5. Vers 5, Kapitel 5, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat am Reich Christi und Gottes. Das waren die Götzen, in denen die Epheser gefangen waren. Das war ihre Finsternis. Sie waren für Gott tot und waren verstrickt und gebunden und angekettet an diese Sünden. Und dann kam der Ruf des Evangeliums und hat die Leute herausgerufen aus ihren Sünden, aus ihrer Dunkelheit, aus ihrer Finsternis, aus ihrer Hoffnungslosigkeit, aus dieser Übermacht des Todes herausgerufen in die Beziehung mit Jesus. In sein Licht wurden sie gerufen. Und Paulus erinnert daran in Vers 14 mit diesem Ruf. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das war das, was die Epheser erlebt haben, aus Okkultismus und sexuellen Gebundenheiten und finanziellen Gebundenheiten und den religiösen Kulten, denen sie dienten. Da traf sie das Evangelium und der Ruf zu Jesus. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Und ich möchte euch dieses Wort auch heute zurufen und möchte dich, der du vielleicht auch noch gebunden bist an bestimmte Sünden, an deine Finsternis, an deinen Götzen, an dem du hängst mit deinem Herzen, von dem du selber aus eigener Kraft nicht loskommst. Lass es dir von Paulus, lass es dir von Jesus ins Herz sagen, wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Ja, wie kann ich denn aufstehen von den Toten? Wenn ich tot bin, bin ich doch tot. Wie kann ich dann aufstehen? Bring Jesus deine Gebundenheit. an deine Sünden, an den Götzen in deinem Herzen, an die Finsternis und Dunkelheit in dir, an die Hoffnungslosigkeit in dir. Bring es alles Jesus. Und wenn du anfängst, mit ihm ins Gespräch zu kommen, wenn du anfängst, ihm dein Leben auszubreiten und ihm alles zu sagen und alles in seine Hände zu legen, dann ist das ein Aufwachen. Dann ist das wie ein Aufstehen aus den Toten. Und dann wirst du mit deinem ganzen Leben in das Licht Jesu gestellt. Und dann lebst du ein neues Leben. Dann lebst du in seinem Licht. Dann folgst du ihm nach. Herrlich. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Du wirst das merken. Du wirst es merken, wenn du das machst. Wenn du anfängst, mit Jesus zu reden und dein Leben mit ihm zu leben, dann wirst du im Licht laufen. Dann wirst du im Licht leben. Das ist ein totaler Wandel. Das ist eine herrliche Veränderung. Und das ist eine Freude. Und durch den Geist Gottes, den dir Gott dann schenkt von oben, wird dein Inneres erleuchtet und du wirst es merken. Und auf diese Weise kannst du, auf diese Weise können wir eine hohe Leuchte sein. Und dann gibt uns Jesus auch die Kraft, anders zu leben. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ja, was bedeutet das denn, als Kinder des Lichts wandeln? Und das macht Paulus jetzt hier etwas genauer, was das bedeutet. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also durch Jesus sind wir Licht in dem Herrn. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Nun lebt auch das, was ihr seid. Zum Beispiel Güte. Die Güte ist eine Frucht des Lichts und sie ist eine Frucht des Geistes. Und sie ist vor allem erst einmal eine Wesenseigenschaft Gottes. Gott ist gütig. Jesus ist gütig. Und wenn du dich mit ihm verbindest, dann fließt seine Güte in dein Leben hinein. In ihrem Buch Frucht, die nach Gott schmeckt, schreibt Nicola Vollkommer, Güte soll sich überall im Alltag zeigen. Worte der Ermutigung, Liebestaten, groß oder klein, durch die wir als Christen tagtäglich auf die größere Liebe hindeuten, die uns treibt, die Liebe Gottes. Und dann erzählt sie eine Geschichte. Neulich habe ich das Ladekabel für meinen Laptop geschrottet, als ich in der Eile darüber gestolpert bin. Wie oft hat mein lieber Ehemann mich ermahnt, mich langsamer und behutsamer zu bewegen und nicht wie eine Verrückte von Aktivität zu hetzen. Wie oft habe ich ihm versichert, dass ich vorsichtiger sein und besser auf das Kabel aufpassen will, wenn ich mit meinem Laptop unterwegs bin. Was für eine Erleichterung, als er nicht einmal die Augen verdrehte oder seufzte, sondern nüchtern und sachlich nach einem gebrauchten Ersatzkabel schaute. Gütig. Also in diesen ganz kleinen Dingen des Alltags soll die Güte Jesu hindurchleuchten. Da, wo wir alle genau wissen, wie das ist, wenn man genervt und gereizt, die Augen rollend und Manometer, kannst du nicht mal aufpassen. Ja, wie schnell geht das gerade in den Beziehungen, in denen man sich ganz, ganz nah ist. Mit den anderen ist man immer schön höflich. Aber da, wo keiner guckt, da wird man dann auf einmal ganz anders. Und da jetzt die Güte Jesu hineinkommen lassen, da sich verändern lassen, und da merken wir schon, das können wir aus eigener Kraft nicht. Und deshalb ist es so gut, sein Leben und auch jeden neuen Tag mit Jesus zu beginnen, zu sagen, Herr Jesus, verändere mich so, dass ich heute das leben kann, was in deinem Wort steht, die Eigenschaften, die du bei mir sehen möchtest, deine Eigenschaften wie Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Rede mit Jesus drüber, wenn du merkst, dass du so nicht bist. Lass dich verändern. Die Frucht des Lichts ist Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, Psalm 116. Und so sollen wir auch in Übereinstimmung mit seinen gerechten Ordnungen handeln. Vor einigen Wochen hatten wir unseren VW-Bus in der Autowerkstatt. Der Wagen wurde repariert und ich habe die Rechnung geprüft. Und dann stellte ich fest, die Rechnung war falsch ausgestellt. 70 Euro zu meinen Gunsten. Da habe ich mich natürlich erst gefreut. Und ich weiß auch genau, als ich noch nicht mit Jesus lebte, da hätte ich diese 70 Euro sofort gnadenlos einkassiert und gesagt, selber schuld, wenn ihr eure Rechnung nicht korrekt ausstellt. Aber ich habe mir nicht die Hände gerieben und den Vorteil kassiert, sondern ich habe eine Mail zurückgeschrieben, habe gesagt, Leute, guckt noch mal genau hin. Ich meine, ihr habt eure Rechnung falsch ausgestellt. Und dann kam ein Brief zurück, eine E-Mail. Vielen Dank, dass Sie darauf hingewiesen haben. Wir haben uns tatsächlich verrechnet und die Rechnung wurde noch mal ausgestellt. Ja, die Rechnung war höher, aber es war auch ein Rabatt drin für Ehrlichkeit. Und da habe ich mich natürlich gefreut. Und natürlich so klammheimlich denke ich, hinten auf unserem Auto steht ja ein Bibelvers. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, Vers 3, der steht da hinten drauf. Und der Automechaniker, der sieht das ja auch, oder? Und dann hat man natürlich die Hoffnung, dass der daran vorbeigeht und sich das Gespräch dann auch darauf lenkt und dann Jesus darüber die Ehre gegeben wird. So meine Hoffnung, mein Gebet, dass das so wirken kann. Gott kann das allemal. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, sagt Paulus dann in Vers 10. In anderen Worten, wenn wir eine Leuchte für Jesus sein wollen in unserem Alltag, dann müssen wir anhand der Bibel prüfen, wie wir denn sein sollen, am Vorbild Jesu, an den Eigenschaften Gottes. Dazu müssen wir gut in der Bibel gegründet sein. Wir müssen wissen, was hier steht. Das heißt, immer wieder jeden Morgen da drin lesen, einen Abschnitt mindestens, und den dann verinnerlichen und sagen, das will ich jetzt auch leben. Also zum Beispiel in Galater 5, da ist von der Frucht des Geistes die Rede, über die auch dieses Buch hier handelt, von der Nicola Vollkommner. Und man kann letztlich sagen, diese Frucht des Geistes ist genau das gleiche wie die Frucht des Lichts. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Wir haben das eben gesungen miteinander. Mach mich heilig, wie du heilig bist, durch deine Macht, wie sie in deinem Wort erschlossen ist. Also aus dem Wort kommt die Erkenntnis, wie wir sein sollen. Und wenn wir mit seinem Wort Umgang haben und uns verändern lassen von Jesus, dann wird dieses Licht auch durch unser Leben hinaus strahlen zu den anderen hin, die noch in Finsternis sind. Und auch zu den Geschwistern, die sollen ja auch dieses Licht sehen und von diesem Licht profitieren, einer vom anderen. Seid eine hohe Leuchte, indem ihr die Werke der Finsternis meidet. Wir gehen weiter ab Vers 11. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. mit den Sünden, die heimlich getan werden und die man eigentlich noch nicht mal in den Mund nehmen sollte, darüber nicht reden sollte. Das sind höchstwahrscheinlich die sexuellen Sünden, von denen er vorher auch schon in diesem Abschnitt gesprochen hat, in Vers 5 und davor auch. Und davon gab es in den römischen Städten natürlich genug. Deswegen musste es natürlich auch immer wieder angesprochen werden. Der griechische Begriff ist die Porneia und damit meint die Bibel alle ausgelebte Sexualität außerhalb des Ehebundes. Also ein ganz schön heftiger Standard, den das Evangelium dann in die römische Welt getragen hat. Und das hat sicherlich nicht gleich auf Zustimmung gestoßen. Aber manch einem wurden die Augen geöffnet und die kamen dann zum Glauben und haben sich von diesen Praktiken dann getrennt. Und genau das wird hier beschrieben. Es wurde ins Licht Jesu gebracht und in der Begegnung mit Jesus haben die Leute dann Veränderung auch ihrer Sexualität erfahren. Und ich möchte euch hier die Tia Arshad mal vorstellen. Das ist ein ganz berührendes Zeugnis einer Libanesin, die Teil ihrer Kindheit in Pakistan verbracht hat, einer ganz schwierigen Kindheit und dann auch in London gelebt hat. Und in London ist sie dann in Kreise gekommen, wo sie dann in die LGBTQ-Szene geraten ist. Und sie hat dieses Leben dann sich da voll reingestürzt und sie sagt selber von sich, dass sie Gott gehasst hat in dieser Zeit, hat sich in der Club- und Partyszene von London amüsiert und hat auch als Lesbe mit einer Partnerin, also einer Frau als Partnerin zusammengelebt. Das hat sie aber in solch eine Finsternis und solch eine Leere und solch eine Dunkelheit geführt, diese Gebundenheit an diesen Lebensstil, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Und war kurz davor, sich die Pulsadern aufzuschneiden, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Sie hatte eine Schwester, die lebte in Kanada und die hatte schon länger für sie gefastet und gebetet. Und auch gerade in dieser Zeit, wo jetzt diese Geschichte passiert ist, hat diese Schwester für sie gefastet und gebetet. Und gerade als sie kurz davor war, das zu tun, da hörte sie eine innere Stimme, die sagte, probier es doch mit Gott. Für sie völlig unerklärlich. Probier es doch mit Gott. Und da musste sie lächeln, wo sie dem ja eigentlich gar nicht, es war ihr nicht nach Lächeln zumute, aber sie lächelte, ging auf den Balkon und wollte sich eine Zigarette anstecken. Und dann merkte sie, sie kann nicht ziehen. Irgendwas hält sie davon ab. Ist ins Bett gegangen. Am nächsten Tag steht sie auf und erinnert sich daran, dass eine Tante ihr vor langer Zeit eine Bibel geschenkt hat, die sie nie aufgemacht hat. Sie geht ans Regal, holt die Bibel raus und fängt an, in der Bibel zu lesen. Und liest und liest und liest und liest. Und das hat verändert. Das hat eingeschlagen. Auf einmal wurde das Wort Gottes lebendig. Sie fand Zugang zu einer Gemeinde und erlebte durch das Evangelium das, was hier steht. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Vorher konnte sie nicht sehen, dass das Finsternis ist. Jetzt, im Licht des Evangeliums, im Licht der Begegnung mit Jesus, wird es Licht. Wird es auf einmal offenbar, dass das Sünde ist, dass man so verloren geht, dass man so in der Hölle landet. Für immer und ewig getrennt von Gott, das wurde ihr alles klar. Dann hat sie ihr Leben Jesus gegeben, ihre Sünden bekannt. Und sich erneuern lassen. Und dann war es für sie ein ganz schwerer Schritt, ihrer Freundin zu sagen, dass es jetzt vorbei ist. Wir müssen diese Beziehung beenden. Es geht so nicht mehr. Und dann hat sie mit ihrer Freundin, die sehr sensibel war, über all diese Dinge gesprochen und dann hat die sich auch für das Evangelium geöffnet und ist auch zum Glauben gekommen. Also ein echtes Wunder. Und die beiden sind jetzt Schwestern in Christus, sie leben getrennt, aber sie bezeugen gemeinsam, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass dieser Jesus sehr lebendig in unser Leben eingreifen kann und verändern kann. Sie decken Sünde auf. Und das, was unser Zeitgeist heute als normal und gut verkaufen will, da zeigen sie in aller Demut und ohne Stolz. Ich sage das jetzt auch gerade im Monat Juni, wo die Regenbogenflaggen aufgezogen werden, dass es einen besseren Weg gibt, dass es einen alternativen Weg gibt, dass es einen Weg mit Jesus heraus aus dieser Szene und aus diesem falschen Leben in der Finsternis gibt durch Jesus Christus. Tia Aschad, ihr findet ihr Zeugnis leider nur in Englisch auf der Beckett Cook Show. Das ist so ein Podcast aus Amerika. Und da erzählt sie ihre Geschichte auf YouTube. Ja, ein anderer Bereich ist, den Paulus berichtet, ist, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Eben der Alkohol, das Gebundensein an den Alkohol. Und auch da, die Begegnung mit Jesus macht frei davon. Vers 18 ist das. Ja, dann seid eine hohe Leuchte, indem ihr die Weisheit liebt. Das sagt er jetzt in Vers 15. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Sorgfältig sollen wir darauf sehen. Und er benutzt hier ein Wort, das heißt akribos, akribisch. Also ganz genau und sorgfältig sollen wir darauf achten, dass wir unser Leben weise führen. Und das führt dazu, dass wir wieder Licht sein können, dass wir mit unserem Leben wieder hinausstrahlen können, dass das sichtbar wird. Sprüche 25, 28, da finden wir Weisheit. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Oder, das sage ich mir auch gerne, Sprüche 19, Vers 2, wo man nicht mit Vernunft handelt, da geht es nicht gut zu. Und wer hastig läuft, tritt fehl. Und ich bin manchmal so fahrig und ungeduldig mit dem, was ich mache, besonders wenn ich in Stress komme. Und dann mache ich Fehler, dann mache ich dumme Dinge. Und dann sage ich mir diesen Vers und erinnere mich daran, Vorsicht, wo man hastig läuft, da tritt man fehl. Und das hilft. Dann wirst du ein bisschen langsamer und wirst etwas bedachter. Und deswegen ist es gut, wenn man diese Worte Gottes abspeichert und der Geist Gottes sie einem dann im richtigen Moment abrufen kann. Und manchmal bin ich von Menschenfurcht geplagt, dann sage ich mir Sprüche 29, 25, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer aber auf den Herrn vertraut, wird beschützt. Unsere Marie hat uns vor einiger Zeit, nachdem sie ein Buch gelesen hat, den Rat gegeben und dem bin ich gefolgt, jeden Monat einmal das ganze Sprüchebuch durchzulesen. Sprüchebuch hat 31 Kapitel. Man kann also am 1. Juli jetzt anfangen. 1. Kapitel Sprüchebuch, 2. Juli 2. Kapitel Sprüchebuch bis 31. Und dann fängt man im August wieder neu an und so weiter. Und auf diese Weise nehmen wir die Weisheit Gottes in unser Leben auf und leben dann das. Jesus kann das bewirken, dass zur rechten Zeit das Richtige kommt. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Seid eine hohe Leuchte, indem ihr die Zeit aufkauft. Mariam Rostampur und Marzije Amirizadehis. Ich habe es vorhin noch gelernt. Versucht, das richtig auszusprechen. Jetzt bin ich doch wieder gestolpert. Also unsere iranischen Geschwister, die werden diese Namen besser aussprechen können. Und die beiden sind auch bekannt. Das ist eine ältere Geschichte, aber sie ist so faszinierend, dass ich sie gerne hier nochmal weitergebe. Die beiden kommen zum Glauben aus muslimischem Hintergrund. Sie haben ein Herz für die Verlorenen in Teheran. Aber sie wissen, dass es verboten ist, das Evangelium zu verkünden, Bibeln zu verteilen. Und dann machen sie sich nachts auf den Weg, Rucksack auf, Bibeln rein, Neue Testamente, immer 70 an der Zahl. Und dann haben sie gebetet, Herr, zeige uns, in welchem Viertel und wo wir jetzt hingehen sollen und wo wir die Neue Testamente in Briefkästen stecken sollen. Und dann sind sie los, nachts, auch im Kalten, auch im Winter, sind sie los und sind in die Viertel reingelaufen und haben dann dort verteilt. Wenn du erwischt wirst von der Religionspolizei, dann landest du in Folter, Gefängnis und gegebenenfalls Tod. Das wissen die beiden und machen es trotzdem. Die hätten ja auch zu Hause bleiben können, das wäre sehr viel sicherer gewesen. Nein, wir machen es. 20.000 neue Testamente haben die auf diese Weise verteilt. Die wurden verhaftet und haben 259 Tage unter Folter in dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran verbracht. Der Herr hat es geschenkt, dass sie freikommen durften, was nicht selbstverständlich ist. Wir müssen ja nicht nach Teheran gehen. Nicht wahr, Klaus? Man kann ja auch zum Infostand in die Fußgängerzone gehen. Aber solche Frauen, solche Jesus-Nachfolger, die sind uns ein Vorbild, die kaufen die Zeit aus. Es ist nur noch kurze Zeit. Der Richter steht vor der Tür, sagt Jakobus. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Es ist nicht mehr weit, dann ist der Herr da. Und da draußen gehen Leute verloren. Da draußen sind Leute, die Jesus noch retten will. Und er sendet uns. Wir sollen die hohe Leuchte sein da draußen. Hier und da draußen. Wir sollen das Licht hinaustragen. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und das Evangelium hören. Lasst uns diese beiden als Vorbild nehmen. Wir singen gleich oder hören gleich das Lied nach der Predigt. Leuchtend strahlt des Vaters Gnade aus dem oberen Heimatland. Doch uns hat er anvertraut, Rettungslichter längs dem Strand. Lasst die Küstenfeuer brennen, lasst sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffer sicherlich den Weg nach Haus. Jesus hat uns ausgesendet, wie der Vater ihn gesandt, dass die Liebe Gottes strahle, da, wo man ihn nicht gekannt. Kommen wir zum sechsten und letzten Punkt. Seid eine hohe Leuchte, indem ihr zur hohen Leuchte kommt. Das ist hier unser Abschluss. Da muss man nochmal Vers 18 mitlesen. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und jetzt wird deutlich, wie wichtig geistliche Gemeinschaft ist, damit der Heilige Geist in uns mächtig wirken kann. Denn es geht weiter, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jesko hat bei der Einleitung zu den Liedern auch darauf schon Bezug genommen. Ja, dass wir hier zusammenkommen und miteinander singen zur Ehre Gottes, aber auch um uns gegenseitig zu ermuntern, zu ermutigen, eine hohe Leuchte zu sein, als Kinder des Lichts zu leben, dankbar zu sein in unseren Herzen Gott gegenüber und gütig zu sein zu den Menschen Und dazu brauchen wir die Gemeinde. Dazu brauchen wir das Zusammenkommen unter seinem Wort. Dazu brauchen wir die Gemeinschaft, das gemeinsame Singen, das Hören, das Beten, den Austausch nach dem Gottesdienst. Wir brauchen es, damit Gott auf diese Weise in unseren Herzen den Heiligen Geist mächtig wirken lässt und wir erbaut werden und wieder neu erleuchtet werden und mit diesem Licht dann wieder hinausgehen in eine neue Woche, in eine oft sehr heidnische und gottfeindliche Umgebung, wo wir leuchten sollen. Aber damit du dort leuchten kannst, brauchst du die Gemeinschaft hier, brauchst du den Gottesdienst, brauchst du die Bibelstunden, den Hauskreis. Darum seid eine hohe Leuchte, indem ihr zur hohen Leuchte kommt. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt: Dank Gott, dem Vater, alle Zeit, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Seid eine hohe Leuchte, indem ihr zu Jesus kommt, indem ihr anders lebt, indem ihr die Werke der Finsternis meidet, indem ihr die Weisheit liebt, indem ihr die Zeit auskauft, indem ihr zur hohen Leuchte kommt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.